Läuft das mit Akku oder mit Netzteil jetzt?
Aktuell auf Batterie.
Auf Batterie, okay.
Und man könnte da jetzt ganz einfach ein USB-C-Kabel.
USB-C, das ist gut. Das ist USB-C habe ich auch da sogar. Hätte ich sogar da.
Genau.
Also Leute, wir reden gerade über unsere neue Zoom-Technik, also Hardware vom Hersteller Zoom, der PodTrack P4.
Geile Scheiße.
Ja, nicht, muss dazu sagen, Disclaimer, nicht gesponsert, sondern selbst gekauft.
Auf jeden Fall, aber ich war eines.
Der Tim hat ja schlechte Erfahrungen mit gesponsert bekommen, da gibt es ja immer auf die Mütze dann.
Ja, das stimmt.
Von irgendwelchen Forentypen.
Manchmal ist das so. Da habe ich es natürlich auch ein bisschen verstanden, weil manchmal sind halt Notes auch einfach überschwänglich gut und da war es aber halt auch einfach so.
Ja, ich fand es ja mal ganz gut, wenn dir mal jemand den Arsch versohlt. Das ist ja auch nicht schlecht. Das tut dir mal ganz gut. Das ist gut für den Charakter.
Ja. Nee, aber hier das Teil, das habe ich, ich war irgendwie auf der Thomann-Seite unterwegs und habe einfach nur so geguckt, was gibt's denn so an Podcast-Technik noch? Was könnte man noch geiler machen? Habe ich das kleine Teil entdeckt. Und das ist wirklich mini klein und vereint alles, was man eigentlich braucht. Und habe ich es einfach bestellt.
Und dann noch wir beide am Mic. Was soll da schiefgehen?
Ja, nicht viel.
Denke ich auch.
Sehr gut. Nee, cool, dass es geklappt hat heute. Ich bin gerade wieder durch die Untiefen des Leipziger Auwalds gefahren. Diesmal ohne mich zu verfahren. Richtig stolz auf mich. Und jetzt sitzen wir hier. Ich hatte heute ein ordentlich großes Package dabei, das ich mitgebracht habe. Jedoch nicht für einen Podcast.
Nicht für einen Podcast, nein. Sondern für den Stammi. Wir sind kurz vor Stammi-Zeit, noch ein paar Tage. Dann werde ich meinen jährlichen Stammi ausrichten.
Ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Guter Start ins Jahr.
Ich hoffe, wir bleiben gesund bis dahin. Genau, Klopf auf Holz.
Ist der Tisch neu?
Nein, der Tisch ist ganz alt. Wir kriegen bald einen neuen.
Okay.
Alles Neue bringt der Mai, habe ich mal gehört. Bei den Lieferzeiten heutzutage muss man ein halbes Jahr warten, bis so ein Tisch ankommt.
Ich wollte gerade sagen, da kannst du froh sein, wenn er im Mai da ist.
Nee, also der bestellt ist ja schon länger, aber okay. Der ist für Mai angekündigt. Ich glaube Mitte Mai oder sowas.
Ja, manchmal stehen die Sachen dann aber auch einfach so vor der Tür.
Ist auch nicht. Nee, das da nicht zum Glück. Also das ist schon, das ist nicht jetzt irgendeine Spedition, sondern das ist ein Laden hier in der Stadt und
okay.
Die melden sich, wenn das Ding da ist und dann kann man mit denen einen guten Termin vereinbaren und dann sollte das erst kommen, wenn das hier schon wieder abgeräumt ist.
Sehr cool. Da bin ich immer gespannt. War der größer, kleiner?
Der wird größer. Ja.
Da können wir ja bald einen Podcast zu 10 hier machen.
Das könnte man dann machen. Aber wir haben, glaube ich, nicht 10 Eingänge, ne?
Ja, wir können dann die 5, die wir haben, nochmal splitten.
Das stimmt.
Oder mal 2 Leute ein Mikro. Nein, das wäre, glaube ich, das Schlimmste, so 10 Leute in einem Podcast.
Oder du holst nochmal so eine Klinkenweiche oder so und splittest die Mikros nochmal.
Mhm. Oder wir nehmen 2 Folgen auf, wo die eine Folge auf die andere antwortet.
Oh, das ist so ein völliges Psychokonzept.
Next Level Shit.
Genau. Oder du musst die, oder du wir machen 2 Podcasts, du musst die parallel starten und das sind sozusagen verschiedene Spuren, die du dann immer sozusagen getrennt hören kannst oder zusammen, um dann die ganze Story zu haben. Das
stimmt. Und du brauchst dann 2 Bluetooth-Boxen und 2 Telefone, die du dann quasi gleichzeitig abspielst. Und dann hast du das auch in Stereo.
Es gab mal, ich glaube, das war in den 90ern, ein Projekt bei ARD und ZDF. Da lief ein Film aus 2 Perspektiven gleichzeitig. Und der lief einmal bei der ARD und einmal im ZDF, aber einmal aus der Sicht von einem Mann und einmal aus der Sicht von einer Frau. Und du konntest zwischen den Kanälen immer hin und her schalten. Du warst immer in der gleichen Szene. Du hast das nur aus der anderen Perspektive gesehen. Mega cool. Das haben die einmal gemacht. Das war mit Sicherheit sehr aufwendig. Es war halt in Realtime quasi, in Echtzeit liefen diese Filme.
Ja.
Die Handlung ging auch mal auseinander. Da ist dann die eine Person hat was anderes gemacht und dann sind die aber immer wieder zueinander gekommen.
Ach krass.
Mega krasser Film. Das musstest du zwischen ARD und ZDF immer so hin und her skippen.
Das ist eine coole Idee auf jeden Fall. Also es gibt viele Konzepte, also so Filmkonzepte, Musikkonzepte, die, glaube ich, inzwischen cool umsetzbar sind, wo man als vielleicht auch als Zuschauer interaktiv mitentscheiden kann, was passiert und so.
Das genau. Ich ganz cool. So Daumen hoch, Daumen runter, ne? So in der Arena.
Ja, ein paar Freunde von mir haben das mit Musik gemacht. Übrigens, der Olli, der unser Intro gemacht hat, die haben das mit Musik gemacht.
Props an unseren Olli, der unser Intro gemacht hat. Also nicht ich, sondern der andere Olli, der Intro-Olli.
Und die haben das mit Musik gemacht und dazu passende Visualisierungen. Und du konntest dann quasi als Publikum entscheiden, mittels einer App, wo soll denn die Reise hingehen. Und demnach hat sich dann die Musik und die Visuals quasi verändert.
Cool. Ganz cool. Ja. Meta-Podcasting nennt man das, glaube ich, ne, wenn man über Podcasts redet.
Er war ja kein Podcast.
Ja, aber was wir hier gerade machen, ist ja, wir reden ja über die Produktion von Medieninhalten. Ne? Also ist der jetzt eine Meta-Ebene drüber.
Oh Gott. Lass uns lieber mal anfangen mit Whisky.
Oder mit was anderem heute Abend.
Stimmt. Das ist eine gute Idee. Ich habe gar nichts anderes mit.
Das ist ja nicht schlimm. Ich hätte Möglichkeiten.
Ja, wir machen das ganz entspannt, worauf wir Lust haben. Ich sehe schon, du hast ja ein paar Sachen zurechtgestellt. Die sehen auf jeden Fall ganz funky aus.
Very funky. Also das könnte man machen. Man könnte auch, ja, mir ist es egal heute Abend. Wir können mal gucken, wo uns das so hintreibt.
Das stimmt. Das halte ich für ausgesprochen gut, weil ich glaube, über Whisky haben wir genug zu erzählen. Da ist gerade wieder ganz schön viel Verrücktes los.
Ja.
Die Leute flippen gerade alle aus. Alle regen sich auf. Von daher können wir uns heute auch mal ein bisschen mit aufregen.
Also Durchdrehfaktor ist auf jeden Fall gerade wieder
abgefahren, ey.
Voll da.
Wahnsinn. Ja, und ich habe heute schon wieder eine E-Mail bekommen vom nächsten, weiß nicht, obwohl das haben wahrscheinlich noch nicht so viele auf dem Schirm. Die Thompson Brothers, die hauen gerade eine ihrer seltenen Eigenabfüllungen raus. Die sind ja eigentlich eher so.
Von der Dornoch, der Distillerie?
Okay. Genau. Die sind ja eher so unabhängiger Abfüller gerade.
Ja, genau.
Die machen ganz, ganz viel. Aber destillieren ja auch die ganze Zeit selber und haben da immer so ein paar Fässer und da kam heute ein Port Cask, Single Cask raus. Halber Liter, 4 Jahre alt. 73 Euro Pfund.
Na, das klingt aber sehr günstig. Ich hätte gesagt 200 Pfund.
Nee, die sind, preislich sind die ja immer voll entspannt und das geht dann irgendwann, also zumindest bei der ersten Abfüllung von denen war das ja so, weiß nicht, die kostet jetzt 3.500 Euro oder so.
Naja, Wahnsinn.
Kann man machen, muss man aber nicht.
Ja, finde ich gut. Für 3,5.
Für einen 3,5-Jährigen.
Ja, wollen wir mit dem Intro starten? Was meinst du?
Ach, unbedingt.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Unter anderem.
Ich bin ja froh, dass wir das mal nicht vergessen haben. In letzter Zeit waren wir irgendwie
so
verquatscht und verbaselt, dass wir das ja immer irgendwie vergessen haben einzustreuen.
Das stimmt. Vielleicht müssen wir das irgendwie in Zukunft so machen, dass wir einfach einen Knopf drücken. Also wir nehmen das einmal auf mit einem übelst geilen, fetten Hall obendrauf. Herzlich willkommen.
Ja, das wäre auch nicht schlecht. Jetzt bist du wieder in der Metaebene verschwunden, Tim.
Sorry.
Ja, es ist irgendwie viel passiert in den letzten Wochen. Ne? Es sind ein paar schöne Sachen rausgekommen, es sind aber auch ein paar Aufreger dabei gewesen, wie du sagtest. Shop-Policies wurden diskutiert und alles. Also geht ja wirklich heiß her.
Ja,
also im Markt gerade.
Definitiv. Es ist Anfang des Jahres. Ich glaube, die Leute merken, es geht so ein bisschen wieder voran. So die ganzen Sachen aus dem letzten Jahr kommen wahrscheinlich auch nach, so die Lieferengpässe. Obwohl, hatte jetzt nicht letzte Woche erst irgend so diese P&O Lines oder so eine Fährgesellschaft gesagt, dass die haben alle ihre Mitarbeiter rausgeknallt, dass die erstmal einen Betrieb eingestellt haben?
Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Aber was definitiv so ist, dass ja es immer eine Durststrecke gibt, wenn sich was verändert, wenn man nicht liefern kann. Aber dann taktet sich das ja irgendwann wieder ein. Also da ist ja dann irgendwann sozusagen die Verspätung eingepreist. Und deswegen, glaube ich, kommt da jetzt auch wieder mehr rüber.
Ja, wobei ich muss sagen, es war ja nie irgendwie eine Flaute großartig. Nur bei einzelnen Sachen, die halt wahrscheinlich solche Schnelldreher sind, die halt immer gut gehen. Und wenn dann natürlich der Nachschub fehlt, jetzt wenn du jetzt schaust, Outback 10 ist gerade schwach, gibt's wenig. Lagerhulen 16, solche Sachen.
Ja. Ich meinte jetzt, also das ist ja so, wenn du mit dem einen oder anderen Abfüller mal geredet hast, die haben dann gesagt, du, wir warten hier ein halbes Jahr, bis das Ding gebottelt ist. Früher hat es 3 Monate gedauert, jetzt 6. Ne? Irgendwie so, weil die in der Bottlingstraße halt irgendwie so viele Aufträge haben etc. Dann gibt es irgendwie keine Flaschen, keine Korken, keine Etiketten, keine Kapseln, weiß der Geier was. Und Dadurch verzögert sich das aber. Wie gesagt, das sind ja immer nur so kurzfristige Effekte und das zieht sich dann auf der Strecke auch wieder gerade irgendwie, denke ich.
Meinst du, dass es vielleicht auch ein Grund ist, dass, ich meine, im Vergleich zu noch vor ein paar Jahren haben wir auch so eine wahnsinnig Schwemme an unabhängigen Abfüllern. Jeder kleine, in Anführungszeichen, Abfüller will natürlich seine Flaschen auf den Markt bringen. Mhm. Und dass dann so diese kleinen Aufträge vielleicht sowas auch verstopfen. Da mal ein Fass und dort mal ein Fass und nicht einfach so gesagt, okay, wir ballern jetzt hier, weiß ich nicht, 50 Fässer rein, machen ein großes Batch.
Kann schon sein, aber ich würde eher vermuten, dass die Kleinen halt auch speziell Abfüller haben, die sich um Kleinstauflagen kümmern. Also der Glenfiddich 12 abfüllt, der wird nicht zwischendurch mal ein Einzelfass machen.
Mhm. So. Nee, das nicht, das stimmt.
So, von daher werden das wahrscheinlich verschiedene Arten von Abfüllern sein. Also von Abfüllanlagenbetreibern. Aber es ist schon augenfällig, dass heute irgendwie, also wenn ich hier auf den Marktplatz gehe und schmeiße einen Stein in die Menge, dann treffe ich bestimmt einen Abfüller, ne? Also irgendwie ist ja, das ist wie früher DJ, ne? Heute ist jeder ein Abfüller, weißt du?
Ja, zwischendurch war man noch Podcast,
ja, genau,
ganz cool.
Früher, also genau, erst war, früher war jeder DJ, heute macht jeder einen Podcast und morgen ist jeder ein Abfüller oder übermorgen oder so, keine Ahnung. Ne? Ja. Sind auf jeden Fall, es kommen auch ständig neue raus und das sind ja teilweise Leute, die bringen irgendwie Flaschen mit, also so 30 Flaschen oder sowas raus, ne? Da muss ich ja sagen, da sind ja wir mit unserem eigenen Fass irgendwie schon, kriegen wir mehr an Start.
Ja, weil das 0,3 Liter
Flaschen sind. Das habe ich jetzt irgendwie gestern oder vorgestern irgendwie gehört, irgendein Abfüller, der Whisky Wizard oder irgendwie so.
Ist es ein Abfüller oder ein Shop?
Es ist ein Abfüller, glaube ich, und der, das ist irgendwie ein Teil von diesem ehemaligen Pet-Hoc-Projekt, also der andere Typ davon, das waren irgendwie zwei. Und der hat jetzt irgendwie was rausgebracht, irgendwie einen Milton Duff oder so, gibt es 37 Flaschen von, da habe ich mir auch gedacht, ey, dafür Etiketten drucken, wegen 37 Flaschen.
Das war das Witzige bei unserem Fassprojekt. Ich glaube, ich habe 50 Etiketten bestellt. Hab 50 Etiketten bezahlt und ich habe, glaube, 1000 bekommen. Ja, die drucken halt einfach eine Rolle.
Ja.
Und es ist halt wahrscheinlich aufwendiger, das Stopp zu drücken, anstatt einfach mal die Rolle durchzuballern.
Ja, da sollten wir uns bei der nächsten Flasche mal ein bisschen mehr Gedanken machen, was jetzt sozusagen den Druck betrifft. Da gibt es natürlich schönere Möglichkeiten als so ein
Standard-Fabrikdruck. Bitte?
Ja. Aber ist ja alles gut.
Wir sitzen ja an der Quelle eigentlich.
Können wir ein andermal drüber reden, ja. Genau, Leipzig Druckstadt.
Ja, das und wir haben ja auch bei uns im Stammi einen Drucker.
Du, ich habe einer meiner besten Freunde hat eine Druckwerkstatt, eine Kunstdruckwerkstatt sogar. Da können wir drei Farben nacheinander drucken und so ein Quatsch.
Alter, und ne? Da bestelle ich unsere Labels bei Wir machen Druck.
Ja, ich weiß, ich habe das ja mehrfach angeboten. Ihr habt ja alle gesagt, ja, wir haben das schon geklärt.
Ich habe das nie gehört.
Doch, doch.
Ist aber jetzt egal. Jetzt gibt's Beef hier live im Podcast.
Live im Podcast.
Leg den Stuhl wieder hin. Aua. Nee.
Alles gut. Nee, also ich glaube, der größte Aufreger, der momentan so durch die Szene geistert, ist halt das Thema Springbank.
Hm. Ja.
Und
in allen Variationen, also nicht nur Springbank, sondern Longrow, Hazelburn, Kilcarron, die ballern ja gerade alle raus. Jetzt, also unfassbar. Es gibt einen 15-jährigen, ich glaube Pinot Noir, Longrow, der jetzt rauskommt, einen 15-jährigen Oloroso Cask, Hazelburn, der jetzt rauskommt. Dann der Springer Local Barley, dann die zwei 8-jährigen Kilcarrons. Mhm. Alle Leute drehen komplett. Es ist eigentlich viel, ne? Was rauskommt, wenn du auch schaust, so 15.000 Flaschen, 1.000 davon nur für Deutschland. Vom Weltmarkt eigentlich schon viel und die Leute rasten trotzdem alle aus.
Ja, und die Händler machen das, was Händler halt machen. Die gucken halt, was ist eine vernünftige Preisgestaltung für mich bei dem Markt, der so heiß ist. Und das zieht die Preise so brutal nach oben, dass das schon sehr unvernünftig in Teilen ist, was da sozusagen angeboten wird. Und da muss man halt gucken. Und da wird sich darüber wieder aufgeregt. Wir haben ja das Thema Preise schon oft diskutiert hier. Und ich sage ja normalerweise auch immer, ey, muss man halt wissen. Ob eine Flasche Springbank, die 10 Jahre alt ist, 1.000 Euro wert ist, darüber kann man, glaube ich, nicht streiten, weil das ist sie nicht.
Also das geschmacklich ist, auf keinen Fall.
Ist, ja, genau. Also intrinsisch, aus sich heraus. Ne? Dass es Leute gibt, die das dafür bezahlen, weil die glauben, dass das eine tolle Investition ist. Das mag alles sein. Aber das ist, es gibt keine objektive Begründung dafür, so viel Geld für so eine Pulle Schnaps auszugeben, die noch vor 3 Jahren 90 Euro gekostet hat bei jedem Whisky-Händler. Ne?
Na, der ist ja, ich glaube, Verkaufspreis sind 80 oder so.
Weiß ich nicht. Früher haben die 80, 90 Euro gekostet, diese Local Bar. Die 10-Jährigen oder
11-Jährigen. 90 Euro ist, glaube ich, Normalpreis.
Ja. Lass es jetzt 130 sein, das wäre ja auch noch irgendwie alles noch vertretbar, selbst wenn das viel Geld wäre. Mhm. Aber diese, was da momentan rumgeistert, ist ja schon ganz schön verrückt.
Ja, also auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob sich Springbank damit wahrscheinlich sogar ungewollt irgendwie so selbst so ein bisschen Steine in den Weg legt. Wenn ich jetzt sehe, selbst die 15-jährigen Standardabfüllungen gehen für 180 Euro über den Tisch.
Alles, ne? Der 10-Jährige kostet jetzt irgendwie 80 Euro, wenn du irgendwo guckst. Das ist ja alles verrückt. Es gibt nichts mehr, was da irgendwie von bezahlbar ist. Wenn muss man überlegen. Die bringen wahrscheinlich, um den Markt zu enthitzen, einen Blended Malt raus. Eine Nasabfüllung.
Campbellton Loch.
Campbellton Loch. Blended Malt, eine Nasabfüllung.
Ja.
Da würdest du noch, also das ist eine Flasche, da würde man normalerweise sagen, kauf davon 3 Kisten, wenn du eine Flasche Local Barley haben willst, lieber Händler.
Mhm.
Ne? Und selbst die gehen für 70, 80 Euro über den Tresen, diese Flaschen.
Ja.
Und dann würde ich normalerweise sagen, ey, wenn der Local Barley so begehrt ist, dann musst du davon, also würde ich als Hersteller sagen, wahrscheinlich, oder als Vertrieb, als Distributor würde ich dann sagen, okay, wenn du eine Flasche Local Barley haben willst, musst du 2 Kisten davon kaufen.
Mhm.
Und dann würde man denken, die Händler hocken auf dem Zeug, weil die das nicht loswerden. Aber es reicht, wenn es irgendwie Springbank nah ist,
ja,
dann kannst du ja gerade alles verkaufen.
Ja, ist krass, ne? Wie sie das so,
Ey, das ist ein Nas-Whisky. Wenn du Pech hast, ist da 1 Teelöffel Springbank drin in dem Ding.
Mhm. Naja, es steht ja, ist, glaube ich, aber so, dass das ja auch ein Blended Campbellton Malt ist. Das heißt also, es sind nur Malt Whiskys aus Campbelltown drin.
Ja, dann sind da 99,8% Glen Scotia drin und nochmal 1 Teelöffel.
Jeweils von Springbank
und Kilcarron, genau.
Glengyle, ja.
Ne, also, von daher, das ist ja...
Aber Olli, was wäre denn dein Tipp? Was ist denn eine gute Alternative oder was wäre eine gute Alternative zu Springbank geschmacklich?
Geschmacklich zu Springbank? Boah, das ist eine gute Frage. Also ich hab in dem Sinne, kann ich jetzt nicht sagen, das schmeckt vergleichbar ähnlich oder sowas, mhm, aber es gibt ja die Destillerien, die wir mögen, ne? Und da liegt Kleinlisch natürlich immer da,
mhm,
da liegt Mortlach, da liegt Ben Nevis, da liegt Glenfarclas. Das sind so die Sweet Spots, die ich so sehe.
Okay, also ja, du würdest dann quasi eher darauf ausweichen.
Ich gehe immer auf das, was ich mag halt, ja, ne? Und ich habe jetzt kein Problem damit zu sagen, ach weißt du, für 800 Euro ist mir der Local Barley das nicht wert, den muss ich nicht haben. Das ist ja nicht, das tut ja keinem weh.
Mhm.
Ne? Und der Kilcarron 8, wenn man den für fair bepreiste 80, 90 Euro kriegt, meinetwegen auch 100,
mhm,
dann ist das ja noch irgendwie im vertretbaren Bereich mittlerweile.
Ja.
Aber irgendwie 150 Euro finde ich, denke ich mir
absurd,
auch Leute.
Obwohl, der reizt mich wirklich. Ich hatte ja mal so einen Kilcarron 15 war das Single Cask.
Der war nicht gut.
Portfass.
Den hatten wir probiert,
der war nicht gut. Der war wirklich richtig, richtig schlecht.
Mhm.
Also unausgewogen, sprittig, ja, das war wie so ein aufgesetztes, also der war wirklich nicht schön, ne?
Ich glaube, da hast du eine Flaschenteilung von gemacht.
Genau, den hat, ja, den hatte ich zum Normalpreis mal bekommen, aber auch im Set. Und hab den dann gleich geteilt und der war wirklich, also war ich auch enttäuscht. Gut, dass wir ihn aufgemacht haben. Aber selbst der, wenn ich den zugelassen hätte, ich glaube, selbst der geht jetzt für 4-stellig über den Tisch.
Ja, ist Wahnsinn. Ist schon alles irgendwie verrückt. Bei den Local Barleys finde ich, ist es am krassesten gerade explodiert irgendwie, ne?
Ja, aber Ja, das ist, glaube ich, so ein Sammlerding. Und da setzt natürlich dann im Endeffekt das logische Denken irgendwo aus. Dann kommt dieser Sammeltrieb bei vielen und es ist immer noch, ich kriege gerade bei Instagram oder Facebook oder was weiß ich, wenn ich immer da schaue für einen Podcast, andauernd Werbung von der x-ten Firma, die sich jetzt auf Whisky Investment spezialisiert haben und die grasen natürlich auch den Markt in Größenordnungen ab. Und heute, ich habe ja gerade erzählt, dass dieses Release kam von den Thompson Brothers mit ihrer Donnerbrennerei.
Ja.
Und die machen das jetzt seit 1,5 Jahren inzwischen so, dass die alle Flaschen, wo sie so das Gefühl haben, okay, da gibt's viele Leute, das hat auch einen Sammlerwert, es gibt viele Leute, die kaufen möchten, werden nur noch über so ein Ballot verlost. Da werden die Leute richtig gecheckt und sobald du auch nur zweimal dich da einträgst und die bekommen das mit, fliegst du halt sofort raus. Und die gucken halt, dass es einfach fair zugeht und so viele wie möglich Leute eine Flasche bekommen. Und wenn sie auch sehen, dass die Flaschen halt im Anschluss für einen Haufen Kohle verkauft werden und das darauf zurückzuführen ist, auf die E-Mail-Adresse zum Beispiel oder so, dann wird auch derjenige in Zukunft von solchen Käufen ausgeschlossen. Und da scheint es heute nämlich Probleme gegeben zu haben. Und die haben dieses Ballot-System und man hat dann quasi sich eingetragen in dieser Verlosung und hat sofort die Zusage bekommen. Da kann dann irgendwie gesagt, haben sie dann sofort zurückgerudert, dass es halt viel zu schnell ging und noch nicht alle Leute das bekommen haben. Und ich denke, sowas wird in Zukunft auch mehr werden. Das sieht man ja bei anderen Brennereien inzwischen auch. Ich glaube, Bruichladdich hat so Ballot-Sachen gemacht, wo man sich anmelden muss.
McKellen.
Und selbst die abgefahrenen Sachen, jetzt kam zuletzt irgendwie so ein 19-jähriges Single-Cask von Highland Park raus. Ja. Selbst bei sowas muss man sich erstmal eine Liste eintragen und hofft dann, in Anführungszeichen, ein 19-jähriges Single Cask für 700 Euro kaufen zu können.
Genau, ich wollte es gerade sagen. Es ist ja auch nicht so, als gäbe es die dann zu irgendeinem Schnapperkurs, sondern die Sachen sind ja auch so noch, also signifikant hoch im Preis. Das ist ja das Verrückte auch eigentlich daran, ne? Dass das ja nicht heißt, dass du da irgendwas gewinnst bei dem Ballot, sondern du hast nur die Möglichkeit, eine Flasche zu kaufen, die sehr begehrt ist. Aber das führt mich auch wieder zu diesem Preisthema, weil du gerade sagtest, das sind auch professionelle Broker und Investoren und sowas.
Ja.
Das ist ja, denen ist auch egal, was das dann nachher kostet, weil die gucken ja nur, habe ich noch eine Chance auf Wertsteigerung? Und die ist ja offensichtlich gerade total da.
Na klar.
Und deswegen können die auch für 900 Euro einen 10-jährigen Local Barley im Shop kaufen, weil die ihrem Kunden sagen, ey, das ist warte ein paar Jahre, dann liegt der bei 2000.
Genau.
Und oder darauf spekulieren die. Und je mehr Druck die erzeugen und je mehr Flaschen die aufkaufen, desto höher wird natürlich auch der Preis.
Mhm.
Und wenn tatsächlich die Händler merken, ey, ich kann das Ding für 900 verkaufen, dann ist in einem Jahr oder wann auch immer der nächste Local Barley kommt, steht der halt für 1,4 drin. Ist doch auch klar.
Ja, und irgendwann ist es ja natürlich auch so, dann merken das nicht nur die Händler, sondern wahrscheinlich auch die Produzenten. Und dann werden die sich ja auch sagen, ey, geil, die Marge kann ich ja auch einstreichen.
Ja klar, die erhöhen dann wiederum auch die Preise. Ne?
Genau.
Und dieses Spiel kann man so lange spielen, wie es genug Menschen gibt, die dann investieren. Irgendwann investieren die nicht mehr, dann kühlt es vielleicht ein bisschen ab, aber das heißt ja nicht, dass deswegen die Preise gleich wechseln.
Mhm.
Die Blase platzt, das ist ja oft Quatsch. Weil, dafür muss es ja eine richtige Blase sein. Aber wenn du sagst, es ist ein Investitionsgut, es gibt weltweit Bedarf, der ist irgendwie erstmal da, der kühlt vielleicht ab, weil die Leute sagen, okay, 1500 Euro, das wird nicht mehr groß steigen, ne? Aber das heißt ja nicht, dass das deswegen nicht trotzdem als Sachwert in dem Sinne dann auch weiterhin gefragt ist. Nur vielleicht nicht mehr für 1500, sondern vielleicht nur noch für 1200 oder so.
Ja.
Ne? Und ich glaube nicht, dass wir da das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Von daher muss man halt mal gucken.
Es ist ja auch wahnsinnig viel Geld da einfach.
Ja.
Ich meine, Leute kaufen ohne mit der Wimper zu zucken eine Flasche, die ich ja selbst auch, die ich noch nie probiert habe für 100 Euro.
Ja, und du bist ja jemand, der das noch trinkt. Jetzt denk mal an jemanden, der irgendwie mehr als 100.000 Euro auf seinem Konto hat und weiß, er muss Negativzinsen zahlen. Der überlegt sich, was mache ich mit meinem Geld? Und viele haben gerade Scheu vor Aktien.
Ja. Ja,
und dann haben wir mit Corona hatten wir eine komische Situation, jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine und das führt natürlich dazu, dass jetzt Aktien, wenn es nicht gerade Rüstungsaktien sind, nicht unbedingt beliebt sind.
Mhm.
oder zumindest risikohafter sind als vielleicht ein Sachwert. Und deswegen kaufen die Leute Gold, deswegen kaufen die Leute Whiskys, deswegen kaufen die Leute Oldtimer. Weiß der Geier, was die kaufen, ja, ne? Aber irgendwie Sachwerte.
Ich habe immer noch Probleme, Whisky als Sachwert anzusehen.
Ja, ich meine das jetzt ja auch nicht emotional, sondern nur analytisch, ne?
Ja, ja, klar.
Auf jeden. Also das ist halt wahrscheinlich eine Investitionsgut wie viele anderen auch. Und da kann man dann halt sagen, ich kaufe mir Jack Daniels Number 7, ne, und kaufe mir davon 100 Liter und stelle mir die irgendwo hin in der Hoffnung, dass irgendwie der Zombie-Krieg ausbricht, weil dann ist jeder Alkohol wertvoll.
Ne, hätten oder, wir ganz gute Karten.
Oder du kaufst dir halt einfach Rosebank oder du kaufst dir Springbank oder du kaufst dir Port Ellen und sagst dir, ich trinke das eh nicht, ich will nur nicht 100 Flaschen stehen haben, sondern vielleicht nur 10, weil die kann ich gut verwahren in meinem kleinen Safe.
Das, ja.
Ne? Und dann kaufst du dir halt die hochpreisigen Dinger und dann hast du davon 10 Stück stehen und hast du deine 30.000 Euro auch dann da stehen.
Ja.
Ne? Die du dann, und das Risiko ist ja wirklich gering. Ne? Also, wenn du schlau einkaufst, da Geld zu verlieren, ist das Risiko gering, glaube ich. Aktuell.
Wenn ihr eine Investmentberatung wollt, wendet euch
an uns. Wendet euch bitte nicht an uns. Dann rufe ich dazu auf, alte Loch Lomons zu kaufen oder sowas.
Ja, mein Tipp vor allen Dingen so Sachen wie Talisker 10 ist auch. Obwohl.
Oh. Nein, ich glaube, also.
Habe ich erst gekauft im Übrigen.
Ja, kann man, das ist ja auch ein toller Whisky.
Hatten wir ja hier schon als, wie war die Kategorie? Coole Flasche für kleine Knete.
Genau.
War Talisker 10 dabei, super absolut.
Whisky. Ist ja auch gut. Also für den gibt's ja im Angebot dann irgendwas für 25 Euro oder sogar noch weniger. Perfekt.
Eigentlich krank, das muss man sich mal vorstellen. Da hatte ich erst mit, als ich das letzte Mal in Jena bei meinem Freund Olaf war, vom Whisky Center Jena, die Diskussion darüber auch so. Eigentlich ist es krank. Der kauft, der muss ein Talisker 10 teurer einkaufen im Großhandel, als wir das als Endkunden beim großen Fluss machen können.
Ja.
Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Das ist halt, weil die halt spezielle Verträge haben, große Abnahmemengen ja, haben klar. Und so weiter.
Ich weiß schon, warum das so ist, aber das ist, also, der Fakt an sich ist halt hart.
Es ist keine Fachhändlerflasche mehr, ne? Das sind, ich glaube, man muss sich davon verabschieden als Fachhändler. Da kannst du vielleicht die stehen haben, falls mal jemand kommt. Mhm. Und so doof ist die für 40 Euro bei dir zu kaufen, damit du nur noch Geld dran verdienst. Aber der Normalkäufer, der sich auskennt, der vielleicht sogar Talisker mag, der kauft den Talisker 10 eben nicht beim Fachhändler für 35 Euro oder 30, sondern der kauft den halt für 22,50, wenn er im Rewe mal im Angebot ist.
Ja, auf der anderen Seite musst du als Fachhändler gefühlt da haben, weil ansonsten heißt so, boah, ey, der hat nicht mal Talisker 10 da.
Ja, deswegen, vielleicht muss man da nicht so viel von stehen haben, vielleicht lässt ihn höherpreisig, irgendwann nimmt mal jemand mit, ein Verzweifelter, der irgendwie sagt, ich brauche unbedingt einen neuen Tali 10, ach egal, 35 Euro, was soll's, ne? Ja. Kann ja alles sein. Oder es gibt irgendwann die, wie sagt man das, den Change in der im Design und dann wird er ja wieder wertvoll.
Naja, ich glaube auch nicht, dass jeder, also es wird auch nicht jeder so nerdig sein wie wir und auch so einen Überblick haben.
Ich mein, Tim, das hat fast, dass die kaum Menschen haben also wir sind ja in der Whisky-Community nicht so viele Menschen.
Ja, das
ist super nischisch. Lass es zwischen 10 und 20.000 Leute in Deutschland sein, die sich da so irgendwie so mega mit beschäftigen.
Nicht mal. Meinst du?
Ich sag nur, selbst wenn, ne? Selbst wenn. Und dann gibt's halt diejenigen, die dann sozusagen im erweiterten Kreis, die dann gerne Whisky trinken, die kaufen, haben auch meinetwegen 6 bis 10 Flaschen in der Bar, die gehen immer zu whisky.de oder zu Amazon und bestellen sich da halt irgendwie ihre Sachen.
Ja.
Gucken, hier zum, wie heißen diese Days nochmal hier, Prime Day oder so ein Quatsch, ne? Hauen sich da einmal 5, 6 Flaschen in den Korb, die günstig sind und dann haben die ein halbes Jahr wieder Ruhe. Das ist ja auch eigentlich normal. Also das ist so, wie wenn du sagst, ich bin irgendwie kein Segelfreak und deswegen brauche ich kein eigenes Boot und deswegen muss ich auch nicht wissen, wie rum das Tau gerollt ist. Und weißt du, da gibt's halt ein paar Freaks, die haben dann halt so ein Hobby und
ja,
deswegen.
Das stimmt.
Und 99,9% der Bevölkerung hat gar keine Ahnung, was Backbord oder Steuerbord ist, weißt du? Das ist auch. Außer man guckt Fluch der Karibik ja relativ unerheblich.
Du könntest recht haben. Du, die ganze Zeit lachen mich hier, die Flaschen da drüben an. Und auf der einen steht, glaube ich, drauf Erdbeere.
Ja, wir haben Erdbeere und Schlehe.
Finde ich richtig gut. Ich würde gerne mal die Erdbeere probieren.
Ja, das können wir gerne
machen. Erzähl mal, was du da Schönes hast. Mir kommt das alles, mir kommt das sehr, sehr bekannt vor.
Ja.
Und mir kommt das auch sehr, sehr, also die Labels, die sprechen für sich und die Flaschenform finde ich auch. Also da drüben stehen hier gerade so zwei Medizinerflaschen, eine kleine und eine große. Ich glaube, das eine ist 0,3, das andere 0,1 wahrscheinlich.
Genau.
Und schöne braune Medizinerflasche mit handgedruckten Labels hier aus Leipzig.
Genau, und zwar hat ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre her oder sowas, mal eine Bestellung gemacht, als es die erste Abfüllung von Spheric Spirits gab.
Ja.
Dieser Blended Malt von 89, glaube ich.
88.
Oder 88. Und da habe ich mir dann so ein paar unabhängig abgefüllte Obstbrände noch mit in den Warenkorb gepackt.
Das ist Nerd-Level, also noch ein Level obendrauf jetzt, weil unabhängig abgefüllte Obstler.
Das finde ich sehr geil, dass es sowas überhaupt gibt, unabhängig abgefüllte Obstbrände.
Auf jeden.
Und das, der Punkt ist, ich bin ja, ich trinke ja eigentlich auch wirklich gerne Obstler und habe das dann da entdeckt und das ist jetzt halt nichts, das ist jetzt nicht wie so ein Pircher, wo du dir so eine Literflasche holst und die mit deinen zwei Kumpels irgendwie weghämmerst an zwei Abenden, sondern das ist halt etwas, etwas sehr Besonderes. Vielleicht kannst du die mal aufmachen hier den
ich gebe mir Verschluss. Mühe.
Ja. Das ist mit so einer Folie noch eingeschweißt. Dann kann ich mal was dazu erzählen. Dann muss ich nämlich selber auf der Homepage von wewantfunk.com gucken. Und zwar der Brenner heißt Secchi, S-E-C-C-I, Erdbeere Dry Brand, also Trockenbrand, Jahrgang 2016, abgefüllt mit 42%. Nicht ganz billig, 300 Milliliter habe ich mir aber dann trotzdem gegönnt. Das ist die Großflasche quasi, sind 0,3 Liter.
Ja.
Für diesen unabhängigen Abfüllerflaschen die Großflasche. Und ich muss mal diesen Text, ich versuche den mal so vorzulesen, dass es nicht zu abgelesen vorkommt, aber das kann ich nicht alles hier nochmal rezitieren. Abgesehen davon, dass genug der begehrten Südtiroler Erdbeeren gefunden werden muss, um zu einem Obstbrand verarbeitet zu werden, ist ihre Destillation schwierig und zeitaufwendig. Die reichlich vorhandenen kleinen Samen, die die Erdbeere bedecken, sind sehr wärmeempfindlich. Und wenn sie zu heiß destilliert werden, platzen sie und ruinieren den Geschmack. Es erfordert gleich die doppelte Zeit, indem das Feuer langsam und logarithmisch gespeist wird. Dieses Destillat reifte 3 Jahre lang in einem Glasballon bei Apfelstärke. Das Aroma ist sehr süß und reintönig. Produzent Alessandro Secchi, also S-E-C-C-I. Frucht Erdbeere der Sorte Fragaria, also steht Erdbeere in Klammern Fragaria, vielleicht heißt auch Fragaria einfach Erdbeere, ich weiß es nicht.
Mhm.
Ausbeute 160 Erdbeeren pro 100 Milliliter Flasche. Und Alkoholgehalt 42%, sagte ich schon. Maischen, Handbohrer, keine Ahnung, das ist jetzt ein Destillateurs-Nerd-Quatsch, keine Ahnung. Fermentation, halbspontan, 3 bis 4 Wochen geschlossener Fermenter.
Mhm.
Destillation, kontinuierliche Double-Pot-Still-Kupfer, Deflegmator, Holzfeuer, Gas. Region, Val Venosta, Vinschgau, Südtirol, Italien.
Geil.
Blasenvolumen 150 Liter. Höhe 1050 Meter über Meeresspiegel, jährliche Produktionskapazität dieses Herstellers 300 Liter.
Er hatte gerade das Wasser, das verwendet wurde.
Steht dort noch
ja,
nicht.
Krass.
Also coole Informationsgestaltung hier, ne? Hier ist
mega
also
nötig.
bis auf die Unterhose wird jetzt hier seziert.
Ja.
Da ist alles drin, was man wissen möchte. Und ich würde mal sagen, wir nehmen mal zwei Gläser.
Gerne, ich habe hier gerade schon mal die Flasche aufgemacht und ich habe wieder eine Kindheitserinnerung in der Nase gehabt.
Da darfst du mir gleich was zu erzählen.
Und die wirst du wahrscheinlich auch kennen. Darf ich dir einen Schluck eingießen?
Ja, wie gesagt, wir haben die Flasche gerade das erste Mal geöffnet. Ne? Wir haben hier keine Ahnung, was uns erwartet. Also keine, wie sagt man das? Also wir kennen das Produkt nicht.
Nee.
Es war ja ein, wie der Tim vorhin sagte, blind gekauft, ohne zu wissen, was es ist. Viel Geld ausgegeben. Aber
hier den. Ha, abgefahren. Ja, also ich bin obstlermäßig irgendwie gar nicht, also allgemein nicht so bewandert, muss ich sagen.
Bin ich da auch nicht, aber ich trinke das gerne.
Ab und zu, aber selten eigentlich. Ich kenne das noch so bei mir vom Dorf halt, so Obstler muss auf jeden Fall ins Gefrierfach. Aber ich hatte eine sehr, sehr gute Erfahrung mit einem Haselnussdestillat. Das war extrem lecker. Ansonsten, wie gesagt, bin ich da eher so auf dieser, ja, nicht High-End.
Alter, riecht das gut. Alter, riecht das gut. High-End. Alter, riecht das gut.
Ja. Das ist reine Kindheitserinnerung, die du hier im Endeffekt im Glas hast. Und es ist super süß, super cremig, super aromatisch. Es ist die reine Erdbeere tatsächlich. Also ich finde teilweise, wenn du eine Erdbeere aufschneidest, die du im Supermarkt gekauft hast, die ist nicht so aromatisch wie das.
Auf keinen Fall.
Null.
Null. Und ich finde, es riecht auch wie Erdbeere vom Erdbeerfeld.
Ja.
Riecht, wenn du sagst, Kindheitserinnerung, es riecht wie ich als kleiner Junge mit meinen Eltern zum Erdbeerenpflücken auf dem Feld gewesen und wo ich mir diese Dinger immer in den Hals gestopft habe, so viel wie es irgendwie ging.
Ja.
So riecht das. Also das Bild habe ich jetzt gerade vor Augen wieder.
Ja, und ich sag dir auch gerade Kindheitserinnerung, meine Oma hat Massen an Erdbeeren angebaut in ihrem Garten. Und ich war in Sommerferien immer dort und ich habe noch geschlafen und da war die irgendwie morgens um 6 schon draußen auf ihrem kleinen Feld, hat Erdbeeren geerntet und da gab es zum Frühstück Erdbeermilch. Da hat die quasi die Erdbeeren, die schon ein bisschen überreif waren, einfach in eine große Kanne gepackt, Milch drauf und dann einmal mit dem Pürierstab, dass du so eine frische, eiskalte Erdbeermilch hattest. Und so dieses cremige und
unglaublich,
das ist cremig. Genau das, was du also, jetzt hier im Glas hast.
Wir reden nur über die Nase, wir haben es noch nicht probiert und deswegen ist, wenn man sagt, ich rieche Creme, aber was der Tim sagte, dieses milchige, dieses cremige, sahnige, das kommt hier voll durch, es ist süß, es hat auch so ein bisschen, also eine reife, frische Erdbeer vom Feld hat ja auch so eine erdige Note.
Absolut, ja.
Und das ist ja auch eingefangen, ne? Da ist auch so ein Erdton drin. Also nicht die Ackererde, sondern so ein, ich weiß auch nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Aber es riecht auch nach Sommer. Es riecht nach unglaublich.
Und das Witzige ist, es riecht auch gesetzt. Und ich weiß nicht, wo das herkommen soll. Also nicht dieses, was du manchmal hast. Keine Ahnung, kennst du beim New Make? Das ist ja so ein bisschen, der ist ja noch metallisch und alles. Und das hast du hier gar nicht.
Naja, ich sag mal, wenn du überlegst, dass das Ganze ja, es ist ja auch gereift, ne? Das
darf
man nicht vergessen. Es ist 2016 destilliert und lag dann 3 Jahre im Glasballon, also bis 2019.
Ja.
Und ist dann auf Flasche gezogen. Und jetzt haben wir 2022, das heißt, es war auch nochmal 2-3 Jahre hier in dieser kleinen Flasche drin. Das heißt, es hat auch schon keine additive, subtraktive Reifung, sondern es hat einfach ein molekularer Zerfallsprozess stattgefunden.
Ne? Interaktive Reifung.
Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es hat, also es passiert ja was.
Ja.
Ne? Auch wenn sozusagen, also allein die Veränderung des Produktes an sich findet ja statt. Also nee, toll. Also die Nase ist.
Sowas nervt mich aber, weil du machst ja gerade wieder Türen auf, da will ich gar nicht, dass sie aufgehen.
Ja, also der Alltag wird uns ja schnell wieder einholen. Wir haben ja gesagt, wir haben ja irgendwie in den letzten Malen öfter mal, Tim sagte, wir haben rumgetönt. Wir haben auf jeden Fall ja irgendwie gesagt, dass wir auch mal ein paar andere Sachen probieren wollen und haben uns mal mit dem, womit wir uns sowieso, also was wir sowieso immer mal probieren, dass wir uns da mal was gönnen hier im Podcast und da mal ein bisschen drüber sprechen. Und es ist auf jeden Fall so. Also Leute, die Skisaison geht jetzt gerade zu Ende, ne? Aber wer die Möglichkeit hat, wer die Möglichkeit hat, mal nach Österreich zu fahren, zum Skifahren oder sowas, ne? Ey, geht da, selbst im Supermarkt gibt's da super Tropfen, aber wenn ihr könnt, da gibt's in jedem Dorf gibt's da irgendwie einen kleinen Spirituosenladen, die Obstler haben. Die haben dann ihren eigenen Store oft irgendwo. Guckt mal vorher, wer brennt da was in welchem Ort, Mirabellenschnaps, Pflaumenschnaps, da gibt's so tolle Sachen auch, ne? Wahnsinn. Apfelschnaps finde ich total gut. Also Apfelbrand finde ich total lecker. Birne finde ich toll. Also gibt's so viele schöne Sachen. Und da machen die Österreicher, auch die Süddeutschen machen das ja auch sehr gut, ne? Aber also ich bringe mir immer, wenn ich im Skiurlaub war, habe ich mir immer wenigstens 1-2 Flaschen Schnaps mitgebracht, Obstler. Ne, das ist, also finde ich super. Und das hier ist halt, wenn man so überlegt, so ein Kleinstbrenner, ne?
Ja.
Der 300 Liter im Jahr brennt. Also alles, über alle Sorten, jetzt nicht nur Erdbeere, ne, sondern der macht ja, also das haben wir jetzt noch nicht gesagt, aber der verbrennt halt verschiedene Obste. Obstsorten,
verschiedene Obsterle.
Obsterle. Ne? Also ja. Wahnsinn. Und da natürlich toll, wenn dann ein Benedikt Skelton vorbeikommt und sagt hier, lieber Obstler, ich möchte mal was aus deinem Stash haben. Und
lieber Obstler.
Lieber Obstbrenner, ich möchte mal was aus deinem Stash haben und rückt dann auch was raus, ne? Weil das ist nicht so einfach, das hat der Benedikt ja auch mal erzählt. Auf der einen Seite freuen die sich, wenn jemand kommt, auf der anderen Seite ist es so, dass die jetzt auch nicht so viel haben, dass man jetzt sagen könnte, ich nehme nur mal irgendwie die Riesenmengen ab.
Ne? Ja, aber ich meine deswegen auch die kleinen Flaschen, ne? Es gibt 0,3 und 0,1. Das ist eine schöne Sache auch zum Probieren. Ich finde es eigentlich ganz cool mit so kleinen Flaschen, weil, also diese 0,1er finde ich super zum Probieren. Das ist genau das. Das kannst du abends mal auf den Tisch stellen, wenn du Besuch hast, musst du nicht so eine ganze Flasche hinknallen und wenn es dann doch mehr wird, machst du eine zweite 0,1er Flasche auf, da kann jeder mal probieren und du kannst dich halt vielleicht auch durch verschiedene Sorten einfach mal probieren, was ich super cool finde. Und es ist im Übrigen heute mein erstes Mal, dass ich einen Obstler, obwohl nein, nicht das erste Mal, aber ein seltenes Mal, dass ich einen Obstler wirklich auf Zimmertemperatur trinke und das kann man absolut machen. Auf der Zunge jedoch ist er sehr, ich finde ihn schon herb fast. Mhm. Ist ein anderes Bild, was sich da abzeichnet, als das, was die Nase verspricht. Die Nase ist super süß und cremig und auf der Zunge ist er ein bisschen herb. Da kommen eher so auch die erdigen Töne so ein bisschen durch, habe ich auf jeden Fall.
Mhm.
Und weniger süß auf jeden Fall.
Ja, er ist nicht so süß, das ist aber auch gut so. Es ist ja kein Zucker drin. Das
genau,
ist ja,
genau.
Das ist 42%iger Alkohol ohne Zucker, darf man nicht vergessen.
Mhm.
Und das ist aber jetzt nicht keine anstrengende im Sinne von scharf oder irgendwas, scharfe Spirituose, sondern der hat eine leichte Mineralität, finde ich. Mhm. Und im Abgang kommt dann wieder die Erdbeere durch, ne? Also sobald der durch den runtergeschluckt ist, dann kommt wieder die Frucht und nee, ohne die Süße, aber diese Erdbeernote kommt wieder.
Wenn du noch nicht hast, probier ein zweites Mal. Das erste Mal hatte ich ganz, ganz wenig Aromen auf der Zunge. Ich musste wirklich erst das zweite Mal probieren und das zweite Mal, dann ist die Party auf der Zunge ähnlich wie die du vorher in der Nase hast, weil dann merkst du wirklich auch auf der Zunge richtig die Erdbeere. Das ist ein richtig volles Gefühl und vor allen Dingen die Seitenflügel der Zunge, die flippen gerade so ein bisschen aus. Das habe ich selten, da ist so eine leichte Säure mit dabei. Du hast trotzdem diese Fruchtigkeit, eine intensive Fruchtigkeit der Erdbeere und du kannst es nur als Erdbeere bezeichnen, glaube ich. Also wenn mir das jemand blind hinstellen würde, dann kannst du, glaube ich, naja, zu...
Er würde sagen, haha, jetzt pack das Obst weg, gib mir mal was zu trinken, weißt du?
So ungefähr, ja. Kennst du diese, es gibt diese Erdbeerherzen von Haribo, quietschsüß, richtig, richtig quietschsüß. Und wenn du so eine Tüte aufmachst, obwohl, nein, die ist zu intensiv und zu künstlich, aber so von Weitem riechst, so ein bisschen. Nein, richtig cool. Also Wahnsinn. Das ist wirklich die Essenz, die du hier im Glas hast. Das finde ich im Übrigen auch jetzt, mal abgesehen von den Jungs von Spheric Spirits, gibt ja auch andere Obstbrenner beziehungsweise Brenner in Deutschland, die alles brennen, was denen vor die Nase läuft. Ich denke da gerade an die DSM, Deutsche Spirituosenmanufaktur zum Beispiel, wo du Brände und Geiste kaufen kannst von, weiß ich nicht, Fichtennadeln, Herbstlaub,
ja.
Wiesengras, Rasen des von Hertha BSC, keine Ahnung, solche Sachen. Das finde ich super interessant und glaube ich ist eine coole Sache, auch also wenn du auch so Cocktail interessiert bist, die verkaufen die Sachen gleich in der 10cl Flasche mit Sprühaufsatz zum Beispiel. Und super. Da gibt es einige Sachen, wo ich mir auch schon überlegt habe, eigentlich müsste ich mal eine Flasche bestellen. Ich mag sehr, sehr gerne ja diese ätherischen Aromen, wenn es in Richtung ja Fichten, harzig, solche Sachen, das mag ich alles gerne. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene, aber auch diese ganzen Öle beziehungsweise diese ganzen Südfrüchte, Zitrusfrüchte, da gibt's ja so viele Unterschiede zwischen den ganzen einzelnen, keine Ahnung, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer sizilianischen und einer mallorquinischen Orange? Ja, mhm. Und da hast du so diese Essenzen quasi in der Flasche zum Probieren. Ja,
auf jeden Fall. Also das ist so ein bisschen, also die versuchen natürlich, also beim Whisky brennt man etwas und man versucht ja, das, was man gebrannt hat, nochmal durch Fassreifung zu verändern. Ne? Also es soll ja ganz anders werden durch das Fass.
Ja, na klar. Ne?
Und beim Obstler ist es genau andersrum. Ne? Da versuchst du ja genau das den Kern des Obstes, was du destillierst, einzufangen und ins Glas zu bringen und in der möglichst puren Form irgendwie zu gewinnen. Wenn ich jetzt lese, wie ich das vorhin vorgelesen habe, dass man achten muss, dass die Samen der Erdbeere nicht zu matschig werden und so, weil ansonsten wird es bitter und verändert. Also das scheint selbst sozusagen in dem Fall eine sehr komplexe Geschichte zu sein, sowas zu destillieren und zu versuchen, eben genau diese Essenz einzufangen. Wobei ich sagen muss, das ist also Chapeau gelungen, ne?
Super.
Das ist, ich bin schwer begeistert. Und
Bei Obst hast du auf der einen Seite natürlich einen Schritt weniger, musst dir insofern weniger Gedanken machen, wie könnte das Destillat jetzt nach einer Fassreifung wirken, aussehen, schmecken. Auf der anderen Seite musst du natürlich so gut destillieren, dass es halt sowas One-Shot, ne? Es muss halt gleich gut sein, ohne dass du danach noch Möglichkeiten hast, das Ganze zu kaschieren. Das ist, glaube ich, da wirklich die Kunst. Und ich glaube, das ist fast noch schwieriger, als wenn du später nochmal die Möglichkeit hast, tatsächlich ein bisschen was zu fixen. Dunkle Sherry-Suppe.
Ja, klar.
Ex-Eiler-Cask.
Natürlich. Und ich glaube, dass getorfte Gerstenmalz, also mit Rauch, dass der verzeiht der Rauch ja auch einiges. Ne? Also rauchige Destillate sind da ja eh etwas genügsamer. Kannst du jünger abfüllen, etc., etc. Mhm. Nee, aber wow. Also bin ich schwer angetan. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so mega ist. Und muss man sagen, ne, wenn man das jetzt nicht trinkt, wie man Obstler mit seinem Nachbar auf der Terrasse trinkt, wo man dann halt so eine 0,7er Flasche da fast leer macht an einem Abend, sondern das wirklich genießt, dann kommt man hier, glaube ich, mit 0,3 Liter echt weit. Ne? Das ist ja auch fast eine halbe Flasche, ne? Muss man ja auch so sehen.
Obstler wird auch meistens sowieso in 0,5ern abgefüllt. Bin ich da schief gewickelt?
Nee, gibt's alles.
Also ich kenne diese
0,7, gibt's 1 Liter Flaschen.
Ich kenne immer diese ganz sehr, sehr schlanken, langhalsigen.
Ja,
das sind ja teilweise auch nur 0,3er oder 0,35, genau. Ne?
Ja. Nee, und auch ein guter Obstler ist auch nicht billig, ne? Also es ist jetzt kein Ramschprodukt, ne? Also klar kannst du immer für einen Zehner dir Williamson-Birne, die im Discounter kaufen, klar. Aber das gibt's natürlich auch alles in gut, ne?
Ja, und selbst das muss ja aber auch nicht mehr schlecht sein. Also gibt ja auch, also wenn ich jetzt nicht unbedingt ganz niedrigpreisig denke, aber es gibt ja auch, nenne ich Discounter, aber Supermärkte, die teilweise ja auch regionale Sachen anbieten. Dieses ganze Rewe, Edeka und so weiter, die können ihre Sortimente auch mit regionalen Sachen füllen. Bei uns in Leipzig steht hier zum Beispiel von der Leipziger Spirituosenmanufaktur das gesamte Sortiment im Rewe mit. Oder auch
Kaufland, überall.
Ja, genau. Also das kannst du überall hier erwerben und das sind halt auch zwei Jungs sind das, die hier in Leipzig halt vor Ort coole Sachen brennen. Interessant, Kakaobrand und so. Super interessant. Mhm.
Nein, ich denke, dass das auch eine schöne Sache ist und ich finde dieses Regionale auch gut. Ne? Die Discounter können das halt nicht, die haben dann halt irgendwie tausende Liter von irgendwas, aber auch das, für den Markt ist das auch in Ordnung. Und ich, wie gesagt, wenn ich irgendwo bei Leuten bin und die haben dann halt so einen Standard Willi da auf dem Tisch stehen, finde ich das auch nicht schlimm, da falle ich jetzt auch nicht tot um, wenn ich das trinke. Ne? Also nee, ist so,
na klar.
Das ist dann halt was anderes, ne? Und von daher, aber das ist jetzt hier wirklich echter Genuss, echte, da geht's ja nicht um den Alkohol, der da drin ist. Also geht's natürlich schon drum, aber das ist halt nicht kein Wirkungsstoff.
Nee, auf keinen Fall.
Sondern das hier ist ein reiner Genussstoff und
aber ich glaube, ja,
also wenn du Erdbeer. Können wir glaube ich hier empfehlen, wenn jemand mal Lust hat, sowas zu probieren, bei We Want Funk mal vorbeizugucken.
Auf jeden Fall.
Ja.
Macht richtig, richtig Spaß. Und ich sehe, du hast da hinten noch die andere Flasche, die ist ein bisschen kleiner. Da steht drauf Schlehe. Ja. Und das muss dann, also Schlehe muss ja eine richtige, Entschuldigung, Sauarbeit sein.
Das, ich habe, also deswegen habe ich nur diese kleine Flasche, weil das ist so extrem teuer, dass ich mir nur 0,1 Liter leisten konnte.
Okay, davon. Weil Schlehe sind ja im Endeffekt diese kleinen Bären. Bis du da eine entsprechend große Menge rauskriegst, die du überhaupt destillieren kannst, dass da was rauskommt, das dauert schon. Das ist eine übelste Arbeit, das Zeug zu ernten. Die muss erstmal Frost bekommen haben, bevor du sie überhaupt verarbeiten kannst, damit die halt süß genug ist. Und
wollen wir den gleich dann im Nachgang nehmen?
Oder? Gerne.
Pass auf, dann, weil dann lese ich jetzt mal kurz dazu was vor. Ich habe sogar unsere Blenders 1920 Gläser für die Schlehe extra nochmal
rausgeholt. Olli, der fährt heute richtig auf.
Den müssen wir speziell vernosen.
Und okay.
Vielleicht kannst du den parallel öffnen, während ich hier wieder kurz mal den Vorleseminister mache hier.
Ich freue mich
drauf. Von der Seite.
Mach mal den Erklärbär.
Den Erklärbär. Also ich habe nur 0,1 Liter, weil das ist dreimal so teuer wie der Erdbeerbrand und der war ja schon nicht so billig. Das kostet das Dreifache. Also ich lese mal vor. Schlehen sind besonders in den kälteren Wochen entlang der steilen Berghänge in Südtirol mühsam zu ernten. Die Beere ist offiziell eine uralte wilde Pflaume und kommt auch in so großen Höhen vor, wo sich ihr Aroma verstärkt. Schlehen sind eine der letzten Früchte, die im Jahr geerntet werden, da ihre Gerbsäure mit dem ersten Frost des Jahres abgebaut werden muss, bevor sie vergoren werden kann. Es dauert eine Woche, bis genug geerntet war, um diese Charge von 5 Litern zu produzieren. Ich wiederhole das nochmal bitte. Es dauerte eine Woche, bis genug geerntet war, um diese Charge von 5 Litern zu produzieren. Und es war noch schwieriger, Setchi, also den Brenner, davon zu überzeugen, uns eine Charge zu geben. Die Beeren sind aus gutem Grund durch auffällige Stacheln geschützt, da ihr Geschmack zu erkämpfen ist. Der Stein in der Mitte der Frucht enthält eine Substanz namens Amygdalin, die von den eigenen Enzymen der Frucht in teilweise Benzaldehyd zerlegt wird. Benzaldehyd, sage ich das richtig?
Benzaldehyd,
okay, danke dir.
Oder Benzoaldehyd vielleicht sogar?
Nee, Benzaldehyd,
okay.
Steht hier nur. Teilweise in Benzaldehyd zerlegt wird, was diesen Marzipan- und Mandelcharakter verleiht. Zu viele solcher Steine in der Maische und sie riskieren, zu viel von diesem Aroma in ihrem Destillat zu haben. Der Großteil davon musste daher getrennt werden. Das Aroma dieses Brandes ist eine schöne Balance zwischen den frischen Früchten und dem Benzaldehyd. Producer Alessandro Secchi, Fruit Slowe, also Schlehe, Prunus Spinosa, so heißt offensichtlich die Sorte. Man braucht 100 Kilo Früchte, um 2,7 Liter Alkohol zu brennen. Und daraus erklärt sich auch der Preis.
Ja, riecht da mal dran, da erklärt
sich auch der Preis. 100 Kilo Früchte für 2,7 Liter Alkohol. Das heißt, die 100 Milliliter Flasche, die ich mir mal erworben habe, dafür mussten 1780 Schlehbeeren gesammelt werden, steht hier. Wieder Region Val Venosta, Vinschgau, Südtirol, Italien. Altitude. 1050 MASL, keine Ahnung. Still Size 150 Liter. Year Capacity 300 Liter Alkohol. Mashing Fruit Mill Partial Stone Separator. Fermentation Semi. Spontan, also semi-spontan. 3 bis 4 Wochen. Closed Top. Destillation Discontinuous. Double Pot Still. Copper. Deflegmator Woodfire.
Natürlich.
42%. Also wieder ein Bunch of Information. Wunderbar. Und wie gesagt, da kostet die, sage ich jetzt nicht, was der kostet. Guckt selber nach, rebornfunk.com. Tolles Ding. Secchi Schlehe Dry Brand Jahrgang 2016. Ist beides, was wir übrigens haben, ist noch verfügbar. Allerdings nicht mehr viel. Von der Erdbeere gibt es 2 und von der Schlehe gibt es noch 6. Also und Schlehe gibt's leider auch nur noch in 0,3 Litern. Also das tut schon weh.
Ich sag jetzt schon mal Dankeschön, Olli. für die Möglichkeit, es zu probieren. Weil.
Oh, was ist das? Das ist ja krass.
Sage ich, die Nase ist abgefahren. Ich sitze hier und grinse gerade über beide Ohren. Also wirklich abgefahren. Es ist, auf der einen Seite ist es ätherisch irgendwo. Du hast sowas Frisches in der Nase. Du hast eine total intensive Frucht. Also ja, ist Schlehe. Man kann ja so ein bisschen, naja, eine Slow Gin kann man sich vergleichen.
Nee.
Aber es ist halt diese Fruchtigkeit, eine helle Fruchtigkeit, würde ich jetzt sagen. Ja, so, es ist ganz schwierig zu beschreiben, aber das Witzige ist, dass so dieses Fruchtige mit einem bisschen dieses Frische, wie bei einer Minze, so ganz, ganz Hauch kommt da irgendwie mit. Das ist so, als würdest du einen Tee aufkochen, der hat zwei, also eine große Kanne, zwei Beutel Früchtetee mit einem Beutel Pfefferminztee drin.
Ja, er hat auf jeden Fall auch was Frisches, er hat aber auch was ganz Altes, Gereiftes fast schon irgendwie.
Total.
Ne? Also du hast ja dieser, was in der Beschreibung war, dieser Hin- und Herschwang zwischen Fruchtigkeit und Mandel oder Marzipan, der stellt sich mir da wie eine ganz gesetzte, gereifte, altes Destillat, so, ne?
Mhm.
Und also blind hätte ich gesagt, das lag im Fass.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich das jetzt in so einem schwarzen oder dunkelblauen Glas hätte, ich hätte niemals erraten, dass das ein klares Destillat ist. Das ist witzig.
Es hat auch wieder so ein ganz bisschen Mineralität. Es hat diese, ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist so eine eingekochte Fruchtigkeit, so eine, nicht eingekocht ist das falsche Wort. Mir fehlt gerade so ein bisschen die Wörter, um diese Frucht zu beschreiben. Aber es ist unheimlich eingebunden und verwoben.
Immer wenn du eine Frucht hast, wo du sagst, das könnte es sein, dann ist es im nächsten Moment nicht mehr. Ich hatte gerade ganz kurz einen Anflug von Ananas, ich hatte einen Anflug von, was in Richtung Pfirsich und dann dachte ich mir, nee, ist es nicht. Und also es ist was Frisches, Spritziges. Man kann es sehr, sehr schwer fassen. Ist ein neuer Geschmack fast für mich. Und was da jetzt in den Notes stand mit Marzipan und Mandel, ja, vielleicht. Es ist sowas in der Richtung, aber ich würde es niemals mit Marzipan assoziieren. Also könnte ich jetzt nicht.
Würde ich auch nicht machen. Aber wenn du das, ich habe jetzt ja gerade probiert, da verstehe ich, was damit gemeint ist. In dem Moment, wo du das runterschluckst, bekommst du so eine Mandelnote und die breitet sich in deinem ganzen Rachen aus und die hat auch was Grünes noch. Fruchtnote, also ähnlich wie bei der Erdbeere ist die Fruchtnote im ersten Step so weg, wenn du es runtergeschluckt hast. Und jetzt kommt die so langsam, kommt die Fruchtnote wieder.
Mhm. Oh, ein bisschen. Und da ist wieder was Ätherisches,
ja.
Was in Richtung Wald geht. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen wacholdrig. Also ganz, ganz viele Komponenten sind da irgendwie drin.
Davon abgesehen, irre cremig, dickflüssig.
Mhm.
Also läuft einem wirklich wie ein Speiseöl fast runter. Also nee, wie ein Sirup vielleicht so, ne?
Aber ist Sonnenblumenöl ist das jetzt der nächste Shit.
Das ist nach Klopapier. Nee, aber es ist auch wieder ein Stunner, ne? Das ist schon wieder echt was sehr Besonderes. Toll.
Auf jeden Fall. Also das ist witzig, ja. Man schaut so ein bisschen über den Tellerrand. Ich weiß noch, auch als ich das erste Mal zum Beispiel einen Armagnac probiert habe, dann dachte ich mir auch so, Alter, was ist denn das? Dann wollte mir jemand erzählen, dass das Ding irgendwie, weiß ich nicht, 25 Jahre alt ist, unter 100 Euro kostet. Und das eröffnet jedes Mal wieder eine neue Geschmackswelt, wo man sich so denkt, so krass, warum habe ich das bisher noch nicht auf dem Schirm gehabt? Warum habe ich das bisher noch nicht so probiert? Und so ist, finde ich, hier gerade genauso. Ich habe diesen Geschmack, den wir hier gerade im Glas haben, vorher noch nie so wahrgenommen. Dafür ist einfach cool. Und deswegen auch nochmal danke.
Ja, ist gut. Ich kaufe ja solche Flaschen nicht, um die mit dem Nachbarn auf der Terrasse leer zu machen, sondern um das mit jemandem zu teilen, der auch ein Verständnis dafür hat, ne? Was eine gute Spirituose ist. Deswegen standen jetzt auch 2 Jahre im Schrank, oder wie, ich weiß gar nicht, wie lange ich die jetzt schon habe. Wann haben wir den Benedikt kennengelernt?
Im ersten Corona-Jahr.
Ja, dann so lange, dann habe ich ja irgendwann das Zeug bestellt, ne? Und so lange stand das jetzt auch. Ich hatte zwischendurch, ich glaube, Zwetschge hatte ich schon mal, hatten wir schon mal, ne? Haben wir Zwetschge probiert?
Nee,
Pflaume?
Mirabelle.
Ich hatte auf jeden Fall, ich hatte 3 Flaschen geholt und eine hatte ich schon leer gemacht zwischendurch mal.
Nee, die habe ich leer gemacht.
Oder du hast die leer. Ich habe die dir mitgegeben. Sein, ne?
Man hat die Matze leer gemacht bei mir mal.
Ja, alles. Wir hatten das dann probiert oder ich hatte halb. Also ich habe dir auf jeden Fall den Rest mitgegeben.
Ja, da war so ein kleiner Schluck noch drin. Da habe ich dann nochmal probiert zu Hause und da war dann immer noch ein ganz kleiner Schluck drin und den habe ich dann irgendwann mal Matze gegeben.
Ja, genau.
Der hat den dann also mal abends irgendwie ums Eck kam. Genau, weil ich auch so gesagt habe, das musst du probieren und habe ihm das,
the world. Und hab ihm klar.
Das blind eingeschenkt. So, was ist das? Ja, riech mal dran, schön. Was ist das? Ja. Und dafür, also das ist wirklich Wahnsinn. Und das ist das Ding so, davon haben wir schon ganz, ganz oft gesprochen, glaube ich, dass eben das Coole an solchen Spirituosen ist, dass die Schotten, da wächst halt so Gerste und im Voralpenland bis Tirol, da wachsen halt Früchte und alle Leute brennen oder alle Bauern haben halt immer das gebrannt, was halt vor Ort da war. Und deswegen finde ich es irgendwie oft so ein bisschen nicht falsch, aber so ein bisschen befremdlich. Warum muss Deutschland mehr Whiskybrennereien haben als Schottland? Natürlich können da coole Produkte rauskommen, aber warum müssen ganz, ganz viele Obstbrenner jetzt auf einmal auch Whisky brennen? Die sollen lieber geilen Obstler brennen.
Ja, sehe ich genauso. Ich fände es gut, wenn in Norddeutschland die Kornbrenner vernünftigen Korn brennen würden.
Aber woran hapert es da?
Das hapert an dem Destillationsprozess, das hapert wahrscheinlich an der Art, wie das, also.
Wollen wir eine Kornbrennerei aufmachen?
Ja, vielleicht sollte man das tun. Ich denke auf jeden Fall, dass das oft nicht gut gemacht ist, sonst wäre das nicht so schrecklich zu trinken.
Aber vielleicht muss es ja so sein. Nee. Vielleicht muss es ein bisschen schroffer sein, ein bisschen kratzig.
Unrein. Überleg doch mal, was wir uns hier alles in den Hals kippen, ne? Und wenn ich da bin und sag, mit 30% Volumenalkohol kriege ich das nicht runter, weil das nur wehtut und brennt und nicht schmeckt.
Du meinst mit in Hals kippen in Form von über 50 Volumenprozente teilweise?
Also ja, wir tun uns ja schon einiges an, ne? Also Fassstärken bis 60% und sowas, ne? Also das heißt, wir sind ja eigentlich da schon für hohen Alkoholgehalt und sowas, da sind wir eigentlich schon offen für, ne? Aber wenn ich mir überlege, es gibt in Deutschland so viel Kornsorten, da rieche ich dran und dann denke ich schon irgendwie, nee, das ist eigentlich nicht gesund. Ne? Mhm. Und das kann nicht gut sein. Das riecht man schon. Also Korn hat ja auch so oft so eine ganz eigenartige Note und es gibt aber auch guten Korn, aber gibt's wenig halt. Und das ist, weiß ich nicht, woran das liegt. Und da sollte man vielleicht eher dann in Norddeutschland sich drum kümmern, dass man dieses Produkt wieder auf Vordermann bringt, dass man sich freut, wenn man einen ungereiften Weizen- oder ein Roggendestillat trinkt, ne? Also okay. Kyrö. Oder selbst hier die Jungs von Spreewood Distillers. Stork, die haben ja auch einen Clan rausgebracht, einen Clan Rye-Schnaps.
Hattest du den probiert?
Ich habe den probiert, ja. Also da vor Ort. Mhm. Und ich habe eine Flasche davon gekauft und habe die verschenkt. 40% runter verdünnt.
Ach ja, ich erinnere mich.
Ne? Und also fein, nett. Ne? Kann man machen.
Ach, ich erinnere mich, bei Spreewood, da haben wir doch auch bei diesem Crowdfunding mitgemacht. Und ich glaube, die Flasche ist nix. Das ist, glaube ich, eine der am schlechtesten bewertetsten Flaschen, die ich seit langem gesehen habe. Und alles, was dazu geschrieben, ich traue mich fast nicht, die Flasche aufzumachen.
Achso, du meinst es ernsthaft jetzt oder sagst du das nur, die ist schlecht, weil ich dir meine geben soll?
Nee, ich meine es ernst.
So. Manchmal sagt der Tim, das ist nichts, vergiss die Flasche und dann steht dir schon die Hand danach aus.
Also, was ich dazu gelesen habe, ich bring auch gerne meine mit und wir machen die einfach mal auf und probieren die zum Stammtisch. Aber ich habe ein bisschen Angst.
Pass auf, das würde ich jetzt vielleicht nicht machen, weil ich glaube, dass das relativ schwierig ist, so ein Stork Rye Whisky dann zum Stammi, wo du hier die ganzen schottischen Granaten auf dem Tisch stehen hast, vergleichend zu probieren.
Das stimmt.
Da finde ich, tut sich auch zum Beispiel ein Kyrö dann schwer irgendwie da mittendrin.
Nee, der kann da rausstechen.
Ne? Du weißt, was ich meine, ne?
Ja.
Das ist dann halt, das sind so schwer vergleichbare Dinge, so dann Deswegen, ich würde, also ich können auch meine aufmachen, mir ist es egal, ich muss den ja nicht sagen. Also, ne, ich mag die Destillerie, ich mag die Leute, die das machen. Ich habe da einen tollen Tag gehabt. Ich habe mir auch noch ein anderes Single Cask da gekauft, das hatte ich aber auch probiert.
Ja.
Und ich fand das super. Und ich habe ja auch diesen Serial Killer.
Ach ja,
ich da habe ich ja auch noch eine Flasche von. Den müssten wir eigentlich auch mal. Das ist ja aber kein Whisky mehr, ne? Das ist ja so infused mit Frühstücksflocken. Von Kellogg's.
Ja.
Und auch verrücktes Zeug. Kann eigentlich, die machen auf jeden Fall gute Sachen da. Ne? Muss ja nicht immer alles ein Treffer sein, aber vom Prinzip her machen die schon tolle Dinge da bei Stork.
Ah, auf jeden Fall, aber wie jede Brennerei gibt es halt auch mal Ausnahmen. Und der ja. gerade, ich habe das nur letztens, habe ich mir die Flasche irgendwie nochmal angeschaut gehabt. Und beziehungsweise in der Base angeschaut gehabt. Und was da zu der Flasche stand, war leider vernichtend. Von daher, aber es geht natürlich wie immer nichts über Selbstprobieren. Vielleicht ist das für uns
Der Shit. Who knows? Ja, und ich, wie gesagt, und selbst wenn man jetzt sagt, das ist jetzt nicht so unbedingt mega gut oder nicht das, was wir erwartet haben, dann ist das halt so, wie du sagtest, ne? Das ist ja auch.
Ich finde auch nicht schlimm. Also wie gesagt, also ich erinnere mich an, wir hatten es vorhin von Springbank und gehypt und hast du nicht gesehen? Ey, wenn ich mich an Long Row 14 erinnere, damals, dieses Single Cask, das Ding hast du nicht runterbekommen. Das war sowas von schweflig, leider ungenießbar. Für dich ist es natürlich egal, du riechst ja keinen Schwefel.
Ich wollte gerade sagen.
Aber ich glaube, bei dem hast selbst du den Schwefel gerochen.
Ja, also ich, so ein bisschen, also wenn es stark schwefelig ist, kriege ich das ja schon mit, ne? Ja. Aber das ist halt dann für mich nicht so intensiv oder nicht irgendwie so abtörend. Nee, aber, es ist auf jeden Fall so, dass ich glaube, dass das gut ist, wenn sozusagen die Lokalen sich dann ein bisschen auf ihre Themen konzentrieren.
Oh ja.
Das ist das, was ich in Deutschland finde. Ich vermisse so ein bisschen die Liebe zu den Produkten. Ne? Da hat man dann halt irgendwie so ein Korn, dann gibt's noch so ein Kräuter und dann gibt's ein Kräuterminze und dann gibt's irgendwie, da gibt's so eine Produktrange und diese ganzen Kräuterdinger funktionieren eigentlich nur über den Zucker. Da schmeckst du dann den beschissenen Korn da drin nicht mehr so. Und
das meinst du, ja.
Das ist so irgendwie, ich finde, das ist relativ lieblos gemacht alles.
Ne, wenig, ja, weil geschaut wird, was verkauft sich ganz oft. Ich glaube, die sind alle sehr auch unter Druck natürlich, dass sie verkaufen müssen. Und dann gucken die, oh, was verkauft sich, worauf haben die Leute Bock? Und dann machen sie irgendwie einen Abklatsch von, weiß ich nicht, einem italienischen Kräuterlikör, den du so irgendwie trinken kannst. Dann machen sie noch einen Abklatsch von einem 10. Pfeffi irgendwas.
Das kann man
irgendwie was
die
Dinger, Geiles, die Dinger eigenes kann, macht keiner, ne?
Die Dinger kann man ja trinken, ne? Also ich kann da so ein Pfeffi und sowas, ne? Und diesem, also nicht Pfeffi, aber die so ein minzigen Kräuter Pfeffi und sowas trinken. Kann ich alles? Also ich, bei meinen Eltern um die Ecke ist so eine Destillerie, ne? Philipp Becker in Fürstenau.
Grüße.
Kann das jetzt mal sagen, hier Grüße. Die haben ungefähr 300 verschiedene Sachen in ihrem Laden stehen, ne? Wirklich jede Geschmacksrichtung, die du kennst, aber das kommt alles aus irgendwie einem Grundprodukt. Und das schmeckt scheiße. Also die Sachen schmecken dann nachher, die sind okay, aber der klare Korn von denen, der geht nicht. Und die haben einen Lagerkorn, ich glaube, der ist 18 Jahre alt oder sowas, der ist heller als ein dreijähriger gelagerter Whisky ungefärbt, ne? Also der nach 18 Jahren, da weiß ich, das Fass ist wahrscheinlich zum 8. Mal benutzt, hat der Uropa wahrscheinlich schon gehabt, das Fass.
Kann ja aber geil sein, wenn das Destillat geil ist.
Ja, aber es ist da halt nicht, ne? Sondern der schmeckt genauso scheiße. Und das merke ich schon da, wenn ich dann, ich war da im Laden und hab dann diesen Lagerkorn oben auf dem Shelf, also auf dem Regal gesehen und hab dann so gesagt, boah, habt ihr den offen? Den würde ich gerne probieren. Da holt die Pulle aus dem Kühlschrank, also knallkalt, ne? Die ist also so 3 Grad, weißt du? Und stellt den so hin und gießt ein und ich habe gesagt, naja, das, nee, besser, wenn der gekühlt ist, weißt du?
Aber wenn du über deine eigenen Produkte so redest, ist natürlich hart.
Nee, die meinte es einfach so, der schmeckt halt kalt besser, so, ne? Also das war jetzt, da ist ja alles gekühlt, da gibt's keine, also in dem Laden, da ist nichts warm.
Okay.
Das sind alle Sachen aus dem Kühlschrank. Mm. Und das ist so, wie gesagt, die haben so ein Minzkräuter, der ist ganz nice. Rila heißt der ist ganz witzig. Alter, irgendwas. Und so ein Herrenlikör, das ist eigentlich auch so ein Kräuter. Alter Philipp oder so heißt der, glaube ich. Auch nett. Kann man so, weißt du, wenn du so einen Kräuterschnaps trinken willst, sowas wie Jägermeister halt irgendwie, ne? Da
Ich finde es ja krass bei Jägermeister, wie das gemacht wird. Das ist ja wohl auch einfach nur Neutralalkohol, dann wird da so ein Sirup dran gekippt.
Ja, klar.
Abgefahren.
Das
hat also meine gesamte Romanze.
Und sowas, Jägermeister, das wird da nicht anders sein. Da werden die irgendwelche Sirups haben mit Geschmackrichtungen und dann vermischt du den Kram und füllst es in Flaschen ab. Hm. Ich glaube nicht, dass da, wie gesagt, ich glaube, da fehlt ein bisschen Liebe.
Hm. Apropos Liebe, ich finde, wir haben hier in Leipzig aber ein paar Leute, die mit Liebe auch Liköre machen. Und unter anderem was ganz Interessantes, und zwar ein Kastanienlikör. Ich weiß nicht, ob du den schon probiert hast. Und das ist die... Konnewitzer Likörmanufaktur oder Konnewitzer Likörfabrik.
Also Konnewitz ist ein Stadtteil hier im Süden von Leipzig, wo ich wohne.
Genau.
Also ich wohne am Rand von Konnewitz, zwischen Südvorstadt Konnewitz. Aber das gibt es und ich habe es, glaube ich, auf dem Weihnachtsmarkt habe ich von denen
was gesehen. Genau, und die kriegst du überall in Spätis, in so kleinen, in so durchsichtigen Bierflaschen mit Bügelverschluss.
Weihnachtsmarkt vor 2 Jahren habe ich das gesehen. Letztes Jahr war kein Weihnachtsmarkt.
Und die haben einen Likör Gurke, der ist richtig gut. Grüne Gurke als Likör. Wahnsinnig gut im Sommer, kommt richtig, richtig gut. Ich glaube, Rhabarber haben die noch. Die haben noch einen dritten. Und dann gibt's hier in Leipzig ja die Veranstaltungsstätte der Felsenkeller. Und aufgrund dessen, dass dort auch auf dem Grundstück viele Kastanien wachsen, haben die einen Kastanienlikör gemacht. Unfassbar gut. Also richtig, richtig lecker. Das ist so ein, weiß ich nicht, wie ein Nachtisch. Ja? Anstatt von einem Nachtisch kannst du dir so ein Likörchen im Endeffekt mal gönnen. Das macht richtig Spaß. Oder auch, gibt ja auch noch die Leute von Kirsch und Pf. Die machen einen Kirsch und einen Pfeffi.
Was?
Die zwei Produkte heißen, also Kirsch, wie Kirsch, aber K-R-S-C-H, Kirsch.
Okay.
Ohne Vokal. Und Pfeffi, also Pfeffi ohne Vokale ist ja auch einfach nur noch Pf.
Also so ein bisschen wie, also die Vokale rausgestrichen, okay, verstehe ich.
Und
wir hatten ja mal einen Gast, der macht das mit seinem Namen auch, ne?
Bitte?
Jörg Meyer hat doch auch in seinem Namen
J-G-M-Y-R.
Die Vokale rausgestrichen.
Ja, genau, das stimmt. Nee, aber die haben ganz, ganz, ich habe die zweimal auf dem BCB kennengelernt und dann haben wir dann festgestellt, wir sind alle aus Leipzig und die haben diese zwei Produkte einfach nur und das wird im Endeffekt auch, die destillieren Kirschkerne, ich weiß nicht genau wie, und vermengen das dann mit Rohalkohol und dann wird ein Likör draus im Endeffekt. Aber da ist natürlich auch das Ganze so gemacht, dass da nicht irgendwie ein Sirup oder irgendwas genommen wird, sondern das Ganze, da wird auch auf Qualität geachtet. Die sind beide sehr auch in der Cocktailszene aktiv, haben jetzt eine eigene Bar und haben halt ihre zwei Produkte und platzieren die halt hier regional und auch teilweise in Bars und ist einfach hübsch gemacht und schmeckt vor allen Dingen auch lecker. Muss man natürlich Bock drauf haben. Ich meine, ich bin Ur-Ossi, wer hier aufgewachsen ist, der ist halt auch mit Kirsch und Pfeffi aufgewachsen. Quietsch, süßer, Sauerkirschlikör und quietsch, süßer Pfeffi. Das war halt immer auf jeder Dorfparty gab's halt Kirsch und Pfeffi. Richtig ekelhaft eigentlich. Und ich glaube, nicht wenige haben inzwischen davon einfach nur noch schlechte Erinnerungen. Und allein wenn sie es riechen, kann man da nicht mehr ran. Und das ist so ein kleiner, so die Wurzeln wurden beachtet, aber das Ganze halt auf cool und mit guter Qualität. Bisschen modern auch. Cocktail-affin auch, kann man auch mal in einem Cocktail verwenden, beides. Von daher auch sehr, sehr interessant. Also ich muss schon sagen, wir haben bei uns hier vor der Haustür sehr, sehr viele Sachen, sei es Bierbrauer, sei es Likörmanufakturen, Hersteller, Brenner haben wir auch, Leipziger, sächsische Spirituosenmanufakturen, beides irgendwie vorhanden. Da gibt's eigentlich viel zu entdecken. Und man sollte immer so vor der eigenen Haustür einfach mal gucken, was gibt's so ums Eck.
Nein, wir kaufen nur Sachen aus Schottland oder
ja,
aus.
Eben, machen wir natürlich viel und auch genug, aber so ab und zu mal einfach so den Horizont erweitern. Ich meine, Spheric Spirits bin ich auch nur drauf gekommen damals irgendwie, weil ich gesehen habe, okay, die sind aus Leipzig und hab dann einfach
ganz wichtiger Punkt, ne? Das ist auch Leipziger, okay, ganz wichtig.
Oh, das ist der Benedikt, den kennst du doch irgendwo her und hab ihn angeschrieben und dann ist jetzt dieses haben wir Podcasts miteinander gemacht und sitzen jetzt hier und trinken den von den abgefüllten Obster gemeinsam.
Und ich bin ja in Wartestellung.
Jo, Du wartest.
Ich bin hyped.
Du wartest.
Das ist quasi mein Local Barley. die Jungs haben ja Mezcal gemacht. Hat der Benedikt schon zweimal drüber gesprochen. Im ersten Podcast und im zweiten Podcast.
Ja, der steht schon hier in Leipzig.
Und der steht schon in Leipzig, aber er ist noch nicht in den Verkauf gegangen.
Noch nicht. Und er kann aber nicht mehr lange dauern.
Es wird jetzt bald soweit sein und ich bin, wie gesagt, hyped.
Ja.
Ich brauche davon auf jeden Fall eine Flasche.
Bist du so ein Mezcal-Fan?
Ja, schon. Ich trinke das schon sehr gerne.
Trinkst du Mezcal pur oder machst du das eher irgendwie eine andere Darreichungsform?
Pur.
Pur? Trinkt man Mezcal ganz normal aus dem Nosing-Glas oder aus dem Tumbler? Oder gibt es da irgendwie eine bestimmte Darreichungsform?
Ja, es gibt also ich habe schon öfter so Tequila- oder Mezcal-Gläser gesehen, die sehen am unten so eine etwas breitere Kugel und gehen dann so ganz gerade nach oben. Sehen so ein bisschen aus wie so Grappa-Gläser oder sowas. Aber ich nehme halt Nosing-Gläser ganz normal.
Ich habe irgendwo mal gesehen, das ist ganz einfach aus dem Tonkrug, so ein einfacher Tonbecher, so wie so ein Kaffeebecher.
Ja, okay, da kannst du auch den Whisky aus dem Queich trinken, ne, aus diesen komischen Aluschalen da oder so. Aber
ja, das ist ja nur für Feiern gedacht. Zu meinem Geburtstag trinke ich auch immer nur Whisky aus dem Queich. Nein, Spaß beiseite. Aber ich weiß, was du meinst.
Stell mir einen Tim so vor, der so dann
mit zwei Händen dann
schön aus dem Queich schlabbert.
Nee,
ich trinke alle Spirituosen eigentlich aus den Nosinggläsern, ja, aus dem
sind sie
Classic Malt Glas und so. Oder aus dem Glencairn oder was gerade da ist.
Mhm.
Ich finde auch ein Weinglas, also Weißweinglas, nicht so großes Weinglas, manchmal ganz cool. Kann man auch machen, wenn man zu faul ist, sich ein zweites Glas zu holen. Trinkt man nach einem Glas Wein, kurz Wasser rein und dann nochmal irgendwie eine Spirituose hinterhergießen.
Ja, wobei, da hat es auch Platz und wenn es nicht so ein ganz großes Glas ist, glaube ich, funktioniert das auch ganz gut, sobald die Verengung oben schon ein bisschen weniger ist. Dann kann das schon ganz cool sein, glaube ich.
Ja,
auch.
Deswegen.
Und dann hat auch die, vor allen Dingen, wenn das jetzt nicht irgendwie gerade fassstark ist, die Spirituose ordentlich Platz. Und dann kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr rauskitzeln an Aromen. Und das kann ich mir schon gut vorstellen, dass es auch funktioniert. Aber ja, Mezcal habe ich auch nicht. Also ich habe letztens irgendwann mal eine Doku geguckt. Mezcal ist geil. Allein, wie es hergestellt wird. Und das ist einfach wieder so verschieden, weil es halt jeder Bauer irgendwie gefühlt anders macht. Und sogar nach Höhe unterschiedliche Geschmacksprofile gibt. Also wo ist diese Agave gewachsen? Und dann schmeckt das natürlich anders, ob die jetzt nur auf 1000 Metern oder nur auf 200 Metern gewachsen ist. Also von daher auch wieder hochinteressant. Und das ist schon wieder so, jetzt sag ich ja, man macht da Türen auf, die will man eigentlich gar nicht, dass die aufgestoßen werden.
Ich habe ja mal ganz kurz, das habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, ne, durch den Gabriel, also einen guten Bekannten, der halb Mexikaner ist und der früher in Hannover gewohnt hat und mittlerweile ist der Richtung Heilbronn gezogen. Aber als er noch in Hannover gewohnt hat, habe ich den mal besucht und dann habe ich bei dem zu Hause, der ist Mezcal-Fan halt, der hat da irgendwie, keine Ahnung, immer 10, 15 in der Bar offen.
Ja.
Ist halt ein Halbmexikaner, ne? Also hat eine mexikanische Mutter und die lebt auch in Mexiko, also die lebt nicht in Deutschland und der ist deswegen jedes Jahr in Mexiko und der hat halt immer den Stoff da direkt von vor Ort. Und da haben wir uns mal durch seine Bar getrunken an so einem Nachmittagabend. Träumchen, da war ich natürlich angefixt auch. Und der hat, und überraschenderweise für mich waren die ungereiften interessanter als die gereiften Sachen. Ich fand das besser.
Weil?
Intensiver. Diese gekochte Agave, dieser Geschmack und so, das hat mich mehr begeistert.
Mhm.
Und ich habe am Anfang gedacht, boah, die dunklen Sachen, das wären die coolsten, aber das war mir ein bisschen zu viel Fass drin. Und das nur Mezcals, also kein Tequila. Und da waren teilweise, also der sagt halt, du gehst da halt zu der Brennerei mit deiner Flasche, die machen dir das voll und dann haust du dann Stoppen drauf und gehst wieder oder mit deiner Kiste oder so. Also das ist direkt aus dem Tank gezogen, ne, das Zeug. Und das ist auch, also da ist, ich weiß nicht, 47% oder so ist da Fassstärke oder 46 oder sowas. Also nicht Fassstärke, also Destillationsstärke, ne? Das ist halt nicht so hoch destilliert. Und deswegen, das trinken die das da halt so, wie das da aus der Leitung kommt, ne?
Aus der Leitung kommt es gut.
Und das ist echt, also ich fand das so mega. Der hat das so erzählt und so, ne? Ich muss mal gucken, der hat mir auch noch so eine ganz verrückte Pulle geschenkt. Die habe ich noch im Schrank liegen. Die müssen wir auch mal irgendwann mal aufmachen.
Ja.
bevor der weggezogen ist, hat er mir die geschenkt. Da sind irgendwie ganz, ganz viele, also die ist ungefiltert. Also gar nicht gefiltert aus dem Fass, die ist gereift, ist relativ dunkel. Und wenn du die schüttelst, sieht das aus wie eine Schneekugel. Das ist wirklich krass. Wie so, wenn du als Kind so ein Ding schüttelst, ne, so sieht das aus. Völlig verrückt, ist richtig so ein Sedimentsatz unten drin und so. Ja. Also, wie du sagtest, ne, Welten, die es da zu entdecken gibt. Man muss nicht, glaube ich, überall, man kann gar nicht überall so tief eintauchen, wie wir das vielleicht beim Whisky machen. Aber ich finde es trotzdem schön, immer mal wieder so kurz meinen Kopf reinzustecken und mal zu gucken und mal ein bisschen zu schnuppern und zu probieren und ja. Das ist doch nice und macht Spaß und.
Also ich finde es persönlich gerade heute richtig cool. Das können wir gerne öfter machen, auch mit anderen Sachen. Also auch gerne mal ein Cognac, Armagnac hat mal sowieso angekündigt, aber es gibt ja auch noch viele andere Sachen, die wir vielleicht mal noch probieren können, wo du gerade auch Mezcal und so sagst. Vielleicht auch einfach mal so, ich denke auch oft, warum nicht mal eine Gin-Folge machen oder wie heißt das andere Ding? Geneva. Ich würde jetzt nicht unbedingt eine Folge mit ganz klaren Spirituosen machen, aber die haben ja schon Einfluss von anderen Sachen. Von daher können wir das auf jeden Fall gerne mal machen. Ihr da draußen, ihr könnt euch auf die nächste Folge auch schon mal freuen. Wir werden wieder ein bisschen Besuch bekommen.
Aber wir verraten noch nicht, wer kommt.
Nein, wir verraten noch nicht, wer kommt, aber wird wieder eine interessante Folge. Wir werden so ein bisschen was verkosten wieder, würde ich sagen. Und ansonsten tut ihr uns einen riesengroßen Gefallen, wenn ihr uns auf Instagram, Facebook und auch auf allen anderen Seiten liked. Schreibt uns ein paar schöne Reviews auf iTunes beziehungsweise Apple Podcasts. Auf Spotify gibt's leider so eine Funktion noch nicht. Wenn ihr mal Bock auf ein Thema habt, schreibt uns auch gerne nochmal eine E-Mail. hello@dramgood.de. Und ansonsten immer fleißig Dramgood hören und trinkt schön Whisky, trinkt gut, nicht ganz so viel und habt einen schönen Frühling, liebe Leute.
Auf jeden Fall einen schönen Frühling und die Frühlingsgefühle, die kann man natürlich auch begießen, deswegen sage ich, trinkt viel und gut. Lasst es euch einfach gut gehen, in dem Sinne, eine gute Zeit. Wir genießen den Sommer. Ich habe so einen leichten Sonnenbrand sogar hier im Gesicht.
Ich sehe es.
Ich habe heute den halben Tag quasi auf der Dachterrasse gearbeitet, weil die Sonne so schön schien.
Guter Mann.
Und meine blasse Haut ist das noch nicht gewohnt, sich der Sonnenstrahlung so auszusetzen, aber sehr gut. Ich spann gleich schon ein bisschen meinen Kopf heute so ein bisschen zu meinem Gesicht. Aber alles gut. Nein, das wird jetzt hoffentlich schön. Ich hoffe, der Frühling kommt und wird uns von diesem lästigen, lausigen Winter befreien.
Auf jeden Fall. Ich war schon Wochenende im Garten. Das wird nice.
Ja, lass uns alle miteinander, auch ihr da draußen, lass uns das genießen. Schönes Wetter, gute Getränke, nette Menschen. Ich glaube, das ist ein perfect fit für dieses Jahr bei all dem
Scheiß,
der so läuft. Deswegen, Fokus auf die guten Sachen.
Peace out, ich bin draußen.
Bye, bye.